Marke und Robe.
Ein wunderschönes Hallo da raus in die Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Wir sind heute zu viert, das darf ich schon mal verraten. Aber als erstes begrüße ich mal meinen Lieblingsmitpodcaster, die berühmte Marke Alexander Meissner. Grüß dich, Alex. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist.
Grüß dich, du bist ja die berühmte Marke. Nee, super, also ich freue mich auch dabei zu sein, wieder, dass es wieder geklappt hat. Und also ich bin es ja schon langsam gewohnt, hier auch mit mehreren Roben zu sprechen. Also das ist ja so nach und nach nichts Neues mehr. Ich kann schon mal verraten, dass wir auch eine Robe noch dabei haben, eine zusätzliche. Neben meiner Lieblingsrobe, den Thomas Gürke, der jetzt nicht mehr Kandidat ist, aber ein super Wahlergebnis hatte. Muss man an dieser Stelle mal erwähnen. Die Landtagswahlen sind gelaufen, gut für uns, glaube ich, und wir machen weiter.
Danke ebenso, das gebe ich dir nur zurück, Alex. Und jetzt haben wir uns genug hier irgendwie mit Zucker umrieben. Jetzt begrüßen wir erstmal unsere Gäste. Einen Gast hatten wir schon mal hier im Podcast, das ist der Dr. Fabian Horn. Hallo Fabian.
Hallo Thomas, hallo Alex.
Ich begrüße euch. Hallo Fabian. Und wir haben noch einen weiteren Gast. Ein ganz herzliches Willkommen eben noch im dritten Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages dieser Wahlperiode, der FDP-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herzlich willkommen, Florian Tomka. Hallo Florian.
Hallo ihr drei.
Dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Freue mich sehr.
Und der Florian erzählt uns heute was über die Spur des Geldes. Wirecard, eine spannende Geschichte. Also ich habe ja so am Rande von dem Skandal mitbekommen, weil ich zum Glück, kann ich hier mal sagen, keine Aktien von diesem von dieser Aktiengesellschaft gehalten habe, aber das war wahrscheinlich ein großes Glück. Ganz viele andere hat es härter erwischt. Untersuchungsausschuss. Florian, wie viel darfst du uns eigentlich erzählen aus dem, was du da erfahren hast? Vieles ist ja öffentlich.
Also fast alles. Ich darf das meiste erzählen und alles, was ich nicht erzählen darf, darf ich so umschreiben, dass ich keine eingestuften Geheimnisse verrate. Normalerweise tagen Untersuchungsausschüsse öffentlich. Das haben wir auch natürlich so gemacht. Es ist eher die Ausnahme, dass mal bestimmte Informationen eingestuft werden als geheimhaltungsbedürftig. Wir hatten zum Beispiel den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes als Zeugen da, weil Wirecard ja auch mit Nachrichtendiensten zu tun hat. Und da haben wir einen öffentlichen Teil gemacht. Also auch der hat nicht alles nur geheim erzählt, aber wir haben auch einen geheimen Teil gemacht, weil eben dann doch ein paar Dinge da dabei sind. Über den zweiten Teil, den geheimen Teil, würde ich jetzt hier im Podcast nicht berichten, aber jedenfalls kann man das meiste öffentlich sagen. Das ist ja auch ein Skandal, der wirklich für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung war und viel auch an Öffentlichkeit erzeugt hat.
Ich denke, ganz viele haben das auch verfolgt und also unter anderem ich, weil ich finde das total spannend. Das ist ja ein echter Krimi, da brauchst du ja sonntagsabends den Tatort nicht mehr oder irgendwelche Politkrimis, das hast du ja hier alles live.
Ja, es ist ja noch schlimmer, also wenn das ein Tatortautor als Drehbuch eingeliefert hätte, ich glaube, den hätte man nicht mal zur RTL2-Geschichte, den hätte man einfach wahrscheinlich gesagt, komm, lern was anderes oder so, weil so irre wie das, was bei Wirecard passiert ist, das muss man sich überhaupt erstmal ausdenken. Wir haben so oft gesagt, das kannst du dir nicht ausdenken. Wenn mir das einer je erzählt hätte, dass ich mich in meinem Leben mal mit sowas beschäftigen muss, hätte ich auch irgendwie gedacht, das spinnt alle. Also das echte Leben schreibt immer noch die verrücktesten und die undenkbarsten Dinge. Und das ist eigentlich auch schon die wichtigste Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was es nicht gibt im Leben.
Ja, es war eine unglaubliche Geschichte. Also es ist völlig, völlig abstrus, was da gelaufen ist. Also
das kann aber die Marke hier, der Alex nickt, also der hat es natürlich auch als Kriminalbeamter häufiger mal.
Also was haben wir hinter? Absolut. Nee,
ich hätte vorher mal gefragt.
Da haben wir tatsächlich ähnliche Aufgaben so ein bisschen, ja. Also nur, dass ihr den Vorteil habt, dass ihr noch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft habt bei euren Befragungen. Aber vielleicht vor die Klammer gezogen, für den einen oder anderen, der sich mit sowas noch nicht beschäftigt hat, wie wird man jetzt eigentlich Obmann in einem Untersuchungsausschuss und wie kommt es eigentlich zu so einem Untersuchungsausschuss? Und gerade jetzt in dem Fall, da kannst du es ja mal an Wirecard festmachen.
Also Untersuchungsausschüsse macht der Bundestag oder macht auch ein Landtag, dort gibt es das auch, macht ein Parlament nicht so einfach aus der hohlen Hand raus, sondern nur, wenn es wirklich einen wichtigen Anlass gibt. Und zwar vor allem dann, wenn es etwas aufzuklären gibt. Das ist der Untersuchungsausschuss ist kein Gericht, das irgendein Urteil spricht. Wir können niemanden irgendwie in den Bau schicken oder zu bestimmten Zahlungen verurteilen. Wir können auch keine Minister entlassen, sondern es ist ein Instrument, wo es um Aufklärung geht. Darum, dass die Wahrheit rauskommt, dass bestimmte Missstände geklärt werden. Und das muss natürlich, damit das Parlament das macht, schon eine gewisse Größenordnung oder Bedeutung haben. Zum Beispiel jetzt im Bundestag gab es und gibt es in dieser Wahlperiode 4 Untersuchungsausschüsse. Der erste war Breitscheidplatz. Da ging es um den Terroranschlag auf den Breitscheidplatz im Jahr 2016 und die Frage, was wussten die Sicherheitsbehörden über den Attentäter Amri? Warum ist der irgendwann verloren gegangen? Warum hat man den nicht mehr im Blick behalten und so weiter? Das war also natürlich ohne Frage eine wichtige Thematik. Der zweite im Bundestag war Ursula von der Leyen und das ganze Thema Beschaffungen bei der Bundeswehr. Da gab es klare Berichte des Rechnungshofs, dass Vergaberecht nicht nur einmal, sondern flächendeckend missachtet wurde und plötzlich stellte sich noch raus, da gab es riesenteure Beraterverträge und dann waren die Berater zum Teil dann auch die Taufpaten von Ministerialbeamten oder umgekehrt. Also alles rund um Ursula von der Leyen und deren Management im Verteidigungsministerium. Dann gab es die Maut. Wir erinnern uns, es gab kurzzeitig mal eine Pkw-Maut in Deutschland. So richtig gab es sie nicht, aber dann doch so viel, dass Verträge geschlossen wurden, wo 400 Millionen Euro plötzlich versunken sind im märkischen Sand sozusagen, weil Herr Scheuer nicht bedacht hat, dass die Maut vielleicht auch europarechtswidrig sein könnte. Dann haben wir als vierten Untersuchungsausschuss, wenn man so will, Wirecard. Wir zählen ihn als dritten, weil der bei von der Leyen Verteidigung, der wird nicht mitgezählt, weil das der Verteidigungsausschuss selbst gemacht hat. Also jedenfalls, das waren so die Themen und da sieht man schon, es geht um Missstände, es geht um Schaden, der eingetreten ist, aber vor allem geht es auch um handelnde Personen auch auf der politischen Ebene. Also es geht uns nicht darum, dass wir die bessere Organisationsstruktur für die BaFin, also für die Finanzaufsicht irgendwie jetzt aufschreiben, alleine, sondern uns geht es immer auch um die Klärung der politischen Verantwortung. Was haben Minister gemacht? Warum ist es dazu gekommen? Gab es falsche Vorgaben, falsche Rahmenbedingungen? Also immer, wenn die Regierung kontrolliert werden muss, gibt es Untersuchungsausschüsse, weil das ja auch nur das Parlament tun kann. Ja, das kann die Regierung ja nicht für sich selbst machen. Und wie kommt man da rein? Also bei jedem Untersuchungsausschuss wird natürlich überlegt, wer kennt sich mit dem Thema aus? Beim Thema Verteidigung hat man natürlich vor allem diejenigen genommen, die im Verteidigungsausschuss sind. Beim Thema Maut hat man die Verkehrsexperten genommen und beim Thema Finanzmärkte eben vor allem diejenigen, die sich mit dem Thema Finanzmärkte auskennen. Und so wurde ich dann Obmann, das haben wir einvernehmlich geklärt in der Fraktion. Obmann ist dann so eine Art, ich sag jetzt mal, derjenige, der halt für die FDP dann da spricht, der die Dinge regelt. Ich habe mit Frank Schäffler noch einen Stellvertreter gehabt, der auch sehr, sehr viel mitgearbeitet hat, mitgeholfen hat, wo ich echt froh bin, dass ich ihn an meiner Seite hatte. Und wir zwei waren eben diejenigen, die bei der FDP das Thema bearbeitet haben. Wir hätten auch noch mehr Unterstützung brauchen können, aber die Koalition Schwarz-Rot hat darauf geachtet, dass der Ausschuss nicht so groß wird, damit wir da nicht zu viel aufklären können. Also auch damit, auch mit solchen Hindernissen muss man nachher klarkommen.
Was war der, wenn ich fragen darf? Wie viele Personen waren da drin?
9, das ist die Minimalgröße, also kleiner geht nicht. 9 deshalb, weil wenn man 9 Abgeordnete im Ausschuss hat, dann ist jede Fraktion mit einem Abgeordneten vertreten. Und das ist gesetzlich vorgeschrieben. Es darf also nicht so klein sein. Also Sie dürfen jetzt nicht sagen, der Untersuchungsausschuss, das sind irgendwie drei Leute, einmal CDU, einmal SPD und einmal vielleicht ein halber von der AfD oder so. Das wäre unzulässig. Die Größe muss schon mindestens so gezogen sein, dass jede Fraktion, dass auch die kleinste Fraktion mit einem dabei ist. Im Bundestag ist die kleinste Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Das wird gerne vergessen, weil in den Medien wird ja so getan, als ob die quasi die schon sozusagen die, also jedenfalls mega groß wären. Ne? Ja, im Bundestag sind sie immer noch die kleinste und sozusagen damit auch der Benchmark, wenn man irgendwie überlegt, wie groß muss man Untersuchungsausschuss machen? Mindestens 9. Wir, die Opposition, FDP, Linke und Grüne haben den Ausschuss beantragt. Wir wollten eigentlich 18, damit jede Fraktion mindestens 2 Abgeordnete und 2 Stellvertreter gehabt hätte. Das war eigentlich unser Antrag. Das hätte man bei Wirecard auch gut gebrauchen und gut begründen können, weil es einfach wenig Zeit war, die blieb. Wir hatten 8-9 Monate für ganz kompliziertes, umfangreiches Thema. Das hat allerdings die Regierungskoalition dann mit ihrer Mehrheit verhindert und die haben gesagt, 9 reicht. Das können die auch mit ihrer Mehrheit machen. Und schon daran sieht man, dass CDU, CSU und SPD jetzt hier nicht irgendwie mit Hochdruck das Interesse hatten, dass ganz besonders gute Aufklärungsarbeit gemacht werden kann.
Aber ihr müsst dann in dieser Legislatur noch fertig werden, ne? Also ihr könnt die jetzt nicht über die Wahl.
Nein, wir können keine Dauerveranstaltung draus machen. Der Untersuchungsausschuss ist für diesen Bundestag, so wie er heute gewählt ist, eingerichtet. Und wenn der nächste Bundestag nach der Wahl weitermachen will, dann muss er einen neuen Untersuchungsausschuss machen. Das könnte er tun. Macht man natürlich nur, wenn dann noch genug, ich sage jetzt mal, Arbeit übrig ist und aufzuklären ist. Macht man auch nicht aus Jux und Dollerei. Es bindet ja auch unheimlich viele Ressourcen. Aber er könnte es. Also wenn wir jetzt feststellen würden, irgendwie in einem halben Jahr nach der Wahl, Mensch, bei Wirecard haben sich nochmal einige Fragen aufgetan, dann ginge das. Aber was nicht geht, ist zu sagen, der alte Untersuchungsausschuss macht einfach weiter, auch über den Wahltermin. Das geht nicht, sondern wir hören mit der Wahl, spätestens mit der Wahl aufzuarbeiten. Und der nächste Bundestag ist wiederum völlig frei, ob er neu ansetzen will oder ob er sagt, es reicht uns, was unsere Vorgänger gemacht haben.
Es ist ja auch ein scharfes Schwert im Untersuchungsausschuss, ja, und auch, was viele nicht wissen, durchaus strafbewehrt. Also wenn man als Zeuge vom Untersuchungsausschuss aussagt und also falsche Tatsachen wird behauptet, ist das ein Verbrechenstatbestand, ja, wenn ich das richtig
Das ist auf jeden Fall ein Straftatbestand, genau. Also da ähnelt der Untersuchungsausschuss dem Gericht. Ich habe vorhin gesagt, wir sind kein Gericht, wir verhängen kein Urteil, das stimmt auch. Aber in den Ermittlungsbefugnissen, da ähnelt der Untersuchungsausschuss einem Gericht. Also er kann alle Akten anfordern, das ist wichtig. Akten sind, klingt langweilig, ich weiß, nach Papier und so. Aber Akten sind ein unheimlich wichtiges Beweismittel. Denen kann man unheimlich viel entnehmen. Alles, was absolut in der Akte mal steht, steht da drin. Kann man hinterher nicht sagen, war so nicht. Also jedenfalls kann man sagen, kann man alles, aber es sieht komisch aus. Dementsprechend sind Akten schon mal ganz, ganz wichtig als erster Schritt. Und dann werden Zeugen vorgeladen. Wir hatten so 110 Zeugen insgesamt in nur 8 Monaten. Und Zeuge heißt nicht, da kommt einer mal irgendwie einen Tag und ist da von 14 Uhr bis 15.30 Uhr irgendwie im Raum oder so, sondern Zeuge heißt oft 4, 5, 6, manchmal in Extremfällen sogar 7 Stunden. Mhm. Ist ganz schön hart auch für die Zeugen, abgesehen davon, aber so sind wir, wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Und davon hatten wir etwa 110. Und die Zeugen müssen erscheinen und sie müssen grundsätzlich auch aussagen. Also das heißt, sie dürfen nicht nur ihren Namen und ihren Beruf sagen, sondern eben auch alles, was sie zum Thema Wirecard wissen, müssen Fragen beantworten. Und Aussageverweigerungsrechte gibt es nur in engem Rahmen, also wie vor Gericht auch. Man muss jetzt nicht sich selbst irgendwie einer Straftat bezichtigen. Man muss auch seine Verwandten nicht belasten. Anwälte oder Wirtschaftsprüfer oder so müssen natürlich auch normalerweise nichts über ihr Mandatsverhältnis sagen, außer sie sind, das war bei uns wichtig, sie sind von ihrer Schweigepflicht entbunden worden. Wir hatten zum Beispiel Wirtschaftsprüfer von EY, die haben die Wirecard-Bilanzen geprüft und jahrelang für richtig befunden. Die wollten eigentlich natürlich erstmal nicht aussagen, weil da könnte es ja auch um ihre Fehler gehen. Ja. Da hatte aber der Insolvenzverwalter von Wirecard gesagt, oh Mensch, ich habe gar nichts dagegen, ihr dürft alles sagen, was ihr wisst. Ja. Und das fanden die nicht so doll, deswegen haben sie gesagt, wir brauchen aber nicht nur das Go vom Insolvenzverwalter, sondern wir brauchen als Wirtschaftsprüfer auch das Go der ehemaligen Vorstände und des ehemaligen Aufsichtsrats. Also EY hat gesagt, Mensch, dieser berühmte Jan Marsalek, also wenn ihr den finden würdet, und der uns erlauben würde, auszusagen, dann würden wir es machen. Das fanden wir nicht so lustig als Untersuchungsausschuss, weil wir gesagt haben, komm, der Insolvenzverwalter ist doch der, der für das Unternehmen heute spricht. Und dementsprechend haben wir vor dem Bundesgerichtshof, der Bundesgerichtshof ist gewissermaßen die entscheidende Instanz für alles, was mit Untersuchungsausschuss zu tun hat, wenn es da Streit gibt über Zeugen und so. Wir haben dann vor dem Bundesgerichtshof erkämpft, dass EY aussagen muss. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, Insolvenzverwalter reicht aus, der Marsalek wäre nicht nötig gewesen. Und dann gab es auch Aussagen von Zeugen von EY. Also es sind Regeln wie vor Gericht. Zeugen müssen normalerweise in großem Umfang aussagen und können nur unter ganz engen Bedingungen eine Aussage verweigern. Und wenn sie nicht aussagen, obwohl sie aussagen müssten, dann hätte der Untersuchungsausschuss auch das Recht, Zwangsmittel anzuwenden, bis hin dazu, dass er beugehaft, sagt man dazu, beantragt. Das müsste auch ein Richter verhängen, aber jedenfalls Leute dann über Inhaftierung dazu veranlasst oder motiviert oder vielleicht nochmal zum Nachdenken bringt, ob es wirklich so klug ist, die Aussage zu verweigern. Mhm. Ja, und wer falsch aussagt, der wiederum begeht eine Straftat, so wie das vor Gericht auch ist. Und dementsprechend sind Untersuchungsausschüsse schon gefürchtet bei den Zeugen, die da natürlich sehr genau aufpassen müssen, dass sie nichts Falsches machen.
Wer entscheidet denn eigentlich, welche Zeugen geladen werden? Also welcher Zeuge wird geladen und welcher Zeuge wird nicht geladen?
Mhm. Wie wird das determiniert? Eine ganz wichtige Frage in der Praxis. Das spielt sich eher hinter den Kulissen ab. Wir haben natürlich sagen wir mal so Runden, Obleute, Runden heißt das dann. Also jede Fraktion hat einen Obmann oder eine Obfrau, wo man alle Verfahrensfragen klärt. Wann tagen wir? Wie lange? Wann setzen wir an? Und da bemühen sich die Fraktionen auch, sagen wir mal, alle Konflikte zum Ablauf irgendwie zu regeln. Wir haben auch Mitarbeiterrunden. Jede Woche gab es auch eine Mitarbeiterrunde, die schon mal versucht hat abzustimmen, was sich abstimmen ließ, ohne dass die Abgeordneten irgendwie da nachher irgendwie vielleicht mit Mehrheit noch entscheiden müssen. Und es ist fast alles gelungen, auf Ebene Mitarbeiter oder spätestens in diesen Obleutebesprechungen zu klären. Also vor allem die Zeugenlisten, die Reihenfolge der Zeugen ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Wen in welcher Reihenfolge. Und das lief überwiegend konsensual. Allerdings wird es natürlich dadurch auch erleichtert, Dinge konsensual zu regeln, dass das Gesetz auch eine Auffanglösung parat hält. Also wenn sich die Fraktionen eben nicht einig werden über die Zeugenliste, dann ist es halt auch nicht so, dass dann irgendwie die Mehrheit bestimmt, also die Regierungskoalition selber bestimmt, wer jetzt Zeuge ist und wer nicht kommen muss. Das wäre ein bisschen blöd, weil dadurch ja die Kontrolle der Regierung unmöglich werden würde. Wenn die Regierungskoalition selber die Zeugenliste machen könnte, dann könnte sie ja alle wichtigen Zeugen einfach rauslassen. Also hat das Gesetz und bestimmt das Gesetz, dass in dem Fall, in dem es keine Einigung gibt über die Zeugenliste, die Fraktionen nacheinander und zwar im Verhältnis ihrer Stärke berechtigt sind, Zeugen einfach zu nominieren. Also da würde es einfach nach Proportion gehen, große Fraktionen mehr Zeugen, kleinere Fraktionen weniger Zeugen. Aber mit diesem Verfahren im Hintergrund macht es das natürlich auch leichter, dass man dann eine Abstimmung über die konkrete Liste findet. Und so ist das eigentlich auch dann, das ist fast streitfrei, nicht diskussionsfrei, aber fast streitfrei gegangen. Oft ging es ja auch eher um die Frage, dann nicht will die Regierung Zeugen nicht oder so, das ist eigentlich seltener passiert, sondern eher um die Frage, ist das jetzt ein Zeuge, der uns weiterbringt oder ist das eher Zeitverschwendung oder so? Mhm. Und das ist ein valider Punkt, wenn man nur ein paar Monate hat, dass man sich da irgendwie auch ein bisschen austauscht.
Ihr hattet ja durchaus namhafte Zeugen. Die Bundeskanzlerin, wenn ich mich richtig erinnere, Olaf Scholz war da. Da waren ja ein paar Hochkaräter dabei.
Wir haben sehr prominente Zeugen gehabt, aus in der Tat die Bundeskanzlerin, den Finanzminister Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Altmaier, die Justizministerin Frau Lambrecht. Wir haben zwei bayerische Minister gehabt, nämlich Joachim Herrmann und Florian Herrmann. Wir haben natürlich etliche Staatssekretäre auch gehabt, Top-Beamte. Wir haben den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes gehabt. Wir haben den Chef von Wirecard gehabt, Markus Braun, der aus der JVA anreisen musste nach Berlin, um aussagen zu können. Den Aufsichtsratsvorsitzenden, den letzten. Wir haben auch, aber auch, das war wirklich eine illustre Runde, wir haben eben auch zum Beispiel den früheren Minister zu Zeiten von Helmut Kohl, Bernd Schmidbauer, der frühere Kanzleramtsminister, der damals schon viel mit Nachrichtendiensten gemacht hat und das heute immer noch tut, über 80 ist der inzwischen. Auch der hat da bei Wirecard, also mit Marjalek Kontakt gehabt. Wir hatten, aber wir hatten auch den Journalisten Dan McCrum von der Financial Times. Wir hatten Leerverkäufer, Aktienhändler aus London und New York. Wir hatten einen österreichischen, einen Menschen, der da wegen Drogenhandels vor Gericht steht, der Aussagen machen konnte zu Marjalek und seinem Umfeld in Österreich. Wir hatten natürlich auch Beamte von der Finanzaufsicht, wir hatten Beamte aus dem Ministerium, wir hatten die Wirtschaftsprüfer von EY da, wir hatten Wirtschaftsprüfer von KPMG da, wir hatten den Insolvenzverwalter da. Also die Zahl der Zeugen war nicht ohne Grund sehr, sehr lang und sehr, sehr vielseitig, auch was ihren Hintergrund angeht und das, was sie uns berichten konnten.
Wenn du es jetzt mal zusammen oder in kurzen Worten erzählen müsstest, die Geschichte, wie würdest du es zusammenfassen? Also was ist da passiert?
Wie ging es los? 1998 als kleines Fintech-Unternehmen, oder? Das war so das, was ich mich erinnere.
Ja, Wirecard gegründet als kleines Fintech-Unternehmen. Für das Geschäftsmodell war Bezahlen im Internet. Internet ging ja so 90er Jahre los, auch so für Verbraucher. Ich weiß noch, wie das, also da gab es mich auch schon. Ich bin zwar noch nie so alt, aber das habe ich noch mitgekriegt, wie man so anfing, sich im Internet so seine erste E-Mail-Adresse zuzulegen. Und dann irgendwann war das Erlebnis der Erlebnisse, bezahlen im Internet. Darf man da seine Kreditkartendaten eingeben? Oder wie macht man das eigentlich? Ist das eigentlich sicher? Das war in den 90er Jahren echt ein Thema. Heute redet da kaum einer drüber. Aber der Prozess bezahlen im Internet ist nicht so einfach. Also da steckt eine Menge Technik dahinter, dass das wirklich zuverlässig funktioniert und das Geld exakt da ankommt, wo es ankommen soll und nicht ganz woanders oder nie oder wie auch immer. Also dahinter braucht man ja auch eine Infrastruktur. Und Wirecard war da von Anfang an dabei. Ganz stark, aber nicht nur, aber ganz stark tätig im Bereich Porno, Glücksspiel, also so in den eher Schmuddelecken des Internets, wo die typischen traditionellen Banken nicht so gerne reingegangen sind. Ja, also gut, Wirecard hat da angefangen. Natürlich wuchs das Internet und auch das Bezahlen im Internet nahm zu. Wirecard ist aber immer auch gerade so in der Gambling-Glücksspiel-Ecke drin geblieben, obwohl das teilweise illegal war, was sie da finanziert haben. Und begann so etwa 2010 dann seine Bilanz zu fälschen. Erst klein, dann wurde der Schneeball von Jahr zu Jahr ein bisschen größer und immer größer und immer größer. Mit den gefälschten Bilanzen, die Zahlen waren natürlich schöner als die Wirklichkeit, mit den gefälschten Bilanzen ging Wirecard dann zu Banken und anderen Investoren, anderen Geldgebern, hat gesagt, Mensch, guckt mal, wie toll es bei uns läuft. Wenn ihr uns Geld leiht, dann läuft es noch toller, weil wir haben noch so viele Ideen. Also bitte einfach noch ein bisschen Kredit geben. Die Kredite kamen und sie wurden auch immer größer und dummerweise allerdings ging dann das geliehene Geld nicht in tolle neue Geschäftsideen oder bessere Technologie oder so, sondern ist eher abgesickert. Und man braucht nicht so viel Fantasie, um zu ahnen, bei wem ungefähr das, was noch übrig ist, heute liegt. Und das alleine allerdings, das ist ein klassischer Betrugsfall, aber sowas bei einem DAX-Unternehmen, also nicht nur börsennotiert, sondern dann sogar der deutsche Prime-Standard, der DAX, ist schon außergewöhnlich. Die Größenordnung ist außergewöhnlich. Dass ein DAX-Unternehmen auch am Ende insolvent ist, gab es noch nie. Schaden, also in der Spitze war der Aktienkurs von Wirecard mal 24 Milliarden, heute praktisch Börsenwert praktisch null. Also wenn man so will, Ist das der Schaden plus 3-4 Milliarden Euro an Bankkrediten und so ausgefallen? Also wir gehen schon fast Richtung 30 Milliarden Schaden. Das ist außergewöhnlich. Mhm. Und was auch außergewöhnlich ist, ist, dass eben ganz viele Kontrolleure, der Wirtschaftsprüfer, aber auch die Finanzaufsicht und auch die Staatsanwaltschaft so lange mitgespielt haben. Denn Wirecard war jetzt nicht irgendein Unternehmen, mit dem keiner was zu tun hatte, sondern sowohl bei EY, beim Wirtschaftsprüfer, als auch bei der Finanzaufsicht der BaFin, als auch bei der Staatsanwaltschaft München war Wirecard ein bekannter Fall und ein Intensivfall. Einer, wo alle wussten, da gibt es aber böse Gerüchte über das Unternehmen. Und trotzdem, und obwohl man wusste, welche Gerüchte es gab, ist niemand dahinter gestiegen. Und das macht den Fall eigentlich so besonders außergewöhnlich, neben der schieren Größe des Schadens. Vor allem die Art, wie die Kontrolleure versagt haben.
Ich habe mir das auch mal angeguckt. Also es waren ja auf den Philippinen 1,9 oder sollen 1,9 Milliarden Euro gewesen sein. Das bei einer Bilanzsumme von insgesamt 5,9 Milliarden Euro, also fast ein Drittel der gesamten Bilanzsumme soll nun auf irgendwelchen Banken auf den Philippinen sein. Da muss man sich wirklich fragen, warum jetzt tatsächlich ein EY-Prüfer da nicht schneller auf die Idee kommt, dass da wohl irgendwas gegebenenfalls faul sein muss, weil die Philippinen sind jetzt nicht als der große Finanzplatz schlechthin bekannt.
Ja. Also völlig richtig, genau das haben wir uns natürlich auch gefragt. Man muss fairerweise sagen, also auf den Philippinen hat EY auch nachher nichts mehr unterschrieben. Das war gewissermaßen die letzte Etappe, aber da war die Titanic schon mit dem Eisberg kollidiert, als man über die Philippinen redete. Vielleicht nochmal einfach zur Einordnung. Wirecard hat, wie ich schon gesagt habe, Zahlungen im Internet abgewickelt und hatte auch echte Kunden, vor allem in Deutschland und Europa. Hatte Wirecard Zahlungstechnologie und hatte auch Kunden. Es war nicht alles erfunden. Aber nachdem man irgendwie aus der illegalen Glücksspielecke nicht mehr weitergekommen ist, weil die Behörden irgendwann den ganzen den Saft abgedreht haben, hat Wirecard angefangen, zusätzlich Geschäft zu erfinden, was es so eigentlich nie gab oder höchstens in ganz kleinem Umfang. Und das war nicht in Deutschland oder in Europa, sondern die haben dann irgendwann gesagt, Mensch, wir sind ja mit unserer tollen Technologie auch in Asien unterwegs. Asien, vor allem Indien, Singapur, Philippinen, später nochmal China. Asien, viele, viele Menschen und die fangen alle auch an, jetzt im Internet irgendwie zu bezahlen. Und in Asien hat Wirecard gesagt, und das war größtenteils erfunden, in Asien machen wir dieses Zahlungsgeschäft aber nicht mehr selber über unsere eigenen Bücher. Denn dafür bräuchten wir ja für diese ganzen asiatischen Länder so eine Art Banklizenz oder Zahlungserlaubnis oder sowas, die Wirecard für Europa hat. Ja, aber für Asien haben sie gesagt, lohnt sich nicht, zu kompliziert, zu teuer, zu viele Länder. Machen wir sozusagen über lokale Partnerbanken. Die machen die Zahlungsabwicklung. Wirecard betreut aber die Kunden. Wirecard stellt die Technologie. Wirecard garantiert den Banken irgendwie in Asien auch, dass sie da kein Geld verlieren mit diesen Transaktionen. Ja. Also Wirecard trägt das wirtschaftliche Risiko und das war das sogenannte Drittpartnergeschäft, das im Kern, wie wir heute wissen, erfunden war. Aber schon bald nach den offiziellen Zahlen angeblich der größte Umsatzbringer und der größte Gewinntreiber im Wirecard-Konzern war. Aber eben mit erfundenen Zahlen. Denn das Tolle bei diesem Drittpartnergeschäft war, Wirecard musste die Zahlungen gar nicht mehr selber sozusagen auf den eigenen Büchern nachweisen, sondern die konnten sagen, nee, also das Geschäft spielte sich eigentlich eher bei unseren Freunden ab, die mit uns zusammenarbeiten. Und dementsprechend konnte man als Prüfer gar nicht mehr so genau sehen, was war jetzt eigentlich wirklich real und was nicht. Und dadurch, dass man dann bei Wirecard es geschafft hat, sich sozusagen ein paar befreundete Briefkastenunternehmen zu halten, eines in Dubai, eines in Singapur und eines auf den Philippinen. Befreundete Briefkastenunternehmen, wo die Geschäftsführung sozusagen mit unter einer Decke steckte mit den Betrügern. Und diese Unternehmen haben damit jede Art von Dokumenten geliefert, die Wirecard für seine Prüfer brauchte, also gefälschte Rechnungen, gefälschte Verträge. Alles, was gewünscht war, wurde von diesen sozusagen, ja, Komplizenunternehmen, sage ich jetzt mal, auch mitgeliefert. Ja, auf die Art und Weise war es eben Wirecard möglich, die Prüfer zu täuschen. Und am Ende hat man eben aus diesem Drittpartnergeschäft bei Wirecard 1,9 Milliarden Euro bilanziert an Cash, das angeblich aus diesem Geschäft stammte. Und Wirecard hat gesagt, Mensch, dieses Cash, das legen wir auf Treuhandkonten an, denn kann ja mal sein, dass irgendwie doch nochmal einer unserer tollen Drittpartner in Asien irgendwie von uns entschädigt werden muss, weil irgendwie ein Geldfluss nicht so funktioniert hat. Und so, deshalb haben die gesagt, Treuhandkonten. Und am Ende diese 1,9 Milliarden wurden dann, das Geld lag lange Zeit, das Geld gab es nicht, aber Wirecard hat lange Zeit behauptet, das Geld liegt in Singapur bei einem Treuhänder. Wenn man den gegoogelt hat, hätte man auch gesehen, dass der auch Nachtclubbesitzer war in Singapur und lustige Bilder im Internet von ihm auch immer wieder zu sehen. Aber Singapur hat EY, hat der Prüfer noch unterschrieben. Und als man dann sozusagen merkte, irgendwann, die kommen dem Typ in Singapur auf die Schliche, hat Wirecard gesagt, oh, jetzt liegt es nicht mehr in Singapur, jetzt haben wir es auf die Philippinen verlagert. Und auf den Philippinen wurde irgendwie ein neuer Treuhänder präsentiert für dann 1,9 Milliarden Euro. Der Treuhänder, Herr Tolentino, war auf den Philippinen Rechtsanwalt und den kennt man dort auch, weil der hatte irgendwie eine eigene Fernsehsendung und hat da vor allem so Scheidungssachen und Sorgerechtsstreitigkeiten gemacht. Nicht so sehr irgendwie Treuhandkonten verwaltet. Jedenfalls, Philippinen haben die Prüfer, muss man fairerweise sagen, auch noch ein bisschen rumgerätselt. Ist das Geld jetzt da oder nicht? Aber am Ende nicht mehr unterschrieben. Also das war nur noch sozusagen der letzte Versuch, das sinkende Schiff nochmal irgendwie als flotten Kahn zu verkaufen. Aber alleine, dass die bis Singapur, mit Singapur so weit und so lang durchgekommen sind, mit dem Typen, der halt auch Nachtclubbesitzer war und auch kein Geld auf den Treuhandkonten am Ende da war, zeigt schon, dass Wirecard die Prüfer ziemlich lange, ich finde auch mit ziemlich billigen Tricks am Ende, narren und in die Irre führen konnte.
Es gab ja schon Veröffentlichungen auch und kritische Zeitungsberichte relativ von Anfang an, die so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt haben und die gesagt haben, nee, Mensch, das ist alles nicht so ganz seriös, was die da machen. Aber irgendwie hat es doch Wirecard geschafft, die dann kalt zu stellen und teilweise halt auch als, ich sag mal, Wertpapier, also Marktmanipulation, das hinzustellen. Und da wurde ja sogar gegen die ermittelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und nicht gegen die eigentlichen Betrüger. Das ist ja auch eine spannende Geschichte.
Ja, es gab seit spätestens 2015 wirklich eine ganze Menge an Berichten über die Wirecard-Bilanz. Viele Bilanzanalysten haben sich gesagt, da kann was nicht stimmen. Das Manager-Magazin hat zum Beispiel mal 2017 einen Bericht über die Wirecard-Bilanz gemacht und die haben das Bild gewählt, ist ganz komisch. Das ist wie ein Autobahntunnel, in den fahren Autos rein, die aber auf der anderen Seite nicht mehr rauskommen. Das war das Bild. Also merkwürdig. Es gab Dinge an der Wirecard-Bilanz, die konnte man von außen, man muss ja immer gucken, was kann man von außen an der Bilanz erkennen, aber die konnte man sich nicht erklären. Die Financial Times, die doch mit führende Wirtschaftszeitung dieser Welt, hat seit 2005 regelmäßig über Wirecard kritisch berichtet und die Bilanz in Frage gestellt. Es gab 2016 den sogenannten Cetera Report. Der stammte aus dem Markt. Das war vielleicht so ein bisschen die Tragik, denn der Cetera Report, der wurde geschrieben von Aktienhändlern, die selber mit Wirecard-Aktien auch gehandelt haben und die auf fallende Kurse gesetzt haben. Und diese Aktienhändler haben gesagt, wir beobachten bei Wirecard ganz komische Dinge. Deshalb setzen wir ja auf fallende Kurse. Mhm. Aber wir stellen das mal ins Netz, was wir so beobachtet haben. Und dieser Cetera Report ist eigentlich sozusagen so eine Art Gemeinschaftswerk von einigen Aktienhändlern, die gesagt haben, wir wollen mal, dass der Markt weiß, warum wir auf fallende Wirecard-Kurse setzen, wo wir glauben, dass die Probleme liegen. Der wurde allerdings als Form der Marktmanipulation bewertet, auch von der deutschen BaFin, von den Staatsanwälten, weil die nicht gesagt haben, Mensch, vielen Dank, hilfreich, jetzt haben wir auch mal verstanden, wo bei Wirecard die Probleme liegen, sondern die haben gesagt, aha, jetzt wissen wir es. Aktienhändler aus New York und aus London schreiben erst irgendwie miserable Berichte über Wirecard und dann setzen sie auf fallende Aktienkurse und verdienen damit Geld. Mhm. Also auf gut Deutsch, das mhm. Unternehmen soll kaputt spekuliert werden mit Berichten, wo Händler selber schlecht schreiben, weil sie ein entsprechendes Interesse haben. Das war auch ein bisschen die Tragik. Der Zatara-Bericht 2016 war nämlich in vielerlei Hinsicht richtig. Kursziel damals schon 0 Euro. Und nichtsdestotrotz, dadurch, dass es von Händlern kam, haben vielleicht die Aufseher auch gesagt, ja, die haben Eigeninteressen, wir glauben das nicht. Dadurch hatte Wirecard nochmal Zeit. 2017 und 2018 waren relativ ruhig. Da gab es immer noch diese Berichterstattung, aber es wurde wieder ruhiger. Und die konnten weitermachen. Der Betrug wurde immer größer. Die Bilanzmanipulation wurde immer größer und so richtig gestört wurden sie nicht. 2018 Aufstieg in den DAX. Alleine dadurch, dass man in den DAX aufsteigt, wird der Aktienkurs ja nochmal beschleunigt. Da kommen bestimmte Fonds, ETFs zum Beispiel, die kaufen alleine deshalb, weil das Unternehmen im DAX ist, kaufen die Aktie. Also das war gut für die Anleger damals und auch gut für den Aktienkurs und hat natürlich die Kritiker alle so ein bisschen Lügen gestraft, obwohl die Zahlen in Wahrheit katastrophal waren bei Wirecard. 2019 war aber dann wirklich das Jahr, in dem es rund ging und in dem man diesem Betrugsmodell zwingend hätte ein Ende bereiten müssen. Mhm. Was war da passiert? Noch im Jahr 2018 hat in Singapur der Leiter der dortigen Rechtsabteilung dafür gesorgt, dass es eine Untersuchung gibt, weil er schon den Verdacht hatte, dass Bilanzen gefälscht werden, dass Dokumente manipuliert werden. Und es gab den Bericht einer Anwaltskanzlei in Singapur, von Wirecard selbst beauftragt, in dem all diese Versäumnisse festgehalten worden sind. Dieser Bericht lag auch der BaFin vor, also der deutschen Finanzaufsicht. Er wurde ihr zugespielt. Sie hatte den ab Januar. Er lag auch der Staatsanwaltschaft in München vor, die für Wirecard zuständig war und bis heute übrigens ist. Die sind immer noch dran. So, da passierte aber nichts. Und dann geriet dieser Bericht eben auch an die Financial Times, wo man wusste, die sind bei Wirecard tief im Stoff. Und die Financial Times, die schrieb dann über Singapur und Bilanzmanipulation in mehreren Artikeln, Ende Januar, Anfang Februar 2019. Und was passierte war, klar, die Aktie ging 40% runter. Die Leute haben das gelesen und gesagt, oh, Wirecard schon wieder, Mensch. Und das war für Wirecard ein ganz kritischer Moment, weil nichts konnte das Unternehmen so schlecht gebrauchen wie fallende Aktienkurse. Und wie haben die reagiert? Die haben eben natürlich gesagt, alles Lüge, alles erfunden, schon wieder die Financial Times, alles Interessen geleitet und dahinter stecken irgendwelche bösen Aktienhändler. Die stecken alle unter einer Decke da in London. Aber das hat erstmal nicht funktioniert, nicht gegriffen. Und deswegen musste Wirecard gewissermaßen in der Rakete die zweite Stufe zünden und hat dann angefangen, Beweismittel zu manipulieren, zu erfinden, zu erzeugen. Also die haben in London haben die einen ausgesucht, der wurde der BaFin und der Staatsanwaltschaft als Aktienhändler präsentiert. In Wahrheit war der Typ ein Drogendealer. Also man kann auch bis heute sehen, der hat einen Kokainhändlerring in London organisiert und war dann der Zeuge für Wirecard und gegen die Financial Times. Und der Typ, Daniel James Harris heißt er, also wer das googeln will, Daniel James Harris und Wirecard eingeben, da findet man eine Menge über den, auch über sein Kokaingeschäft. Der Daniel James Harris, der hat dann irgendwie eine Erklärung abgegeben, die er übrigens nie unterschrieben hat. In der Erklärung steht sinngemäß drin, ich war heute Morgen im Büro meines Schwiegervaters, da rief mich mein Broker an. Den Namen hat er leider nicht genannt. Der Broker ist eben so eine Abwicklungsstelle für Wertpapiergeschäfte. Also mein Broker rief mich an und mein Broker hat einen Freund und der Freund von meinem Broker, der hat gesagt, die Financial Times hätte ihm angeboten, sozusagen, dass wieder kritische Berichte kommen. Er müsste nur, wenn er mehr wissen wollte, müsste er sich nur bereit erklären, dass er sozusagen auf fallende Wirecard-Kurse setzt und dann ein bisschen was von dem Gewinn mit der Financial Times teilt. Das war alles erstunken und erlogen. Das war ein Typ, den Wirecard offenbar in der Londoner Unterwelt aufgetan hat. Die brauchen alle Geld, das weiß der Alex, dass die alle in Geldnot sind und für vieles zu haben sind, wenn sie ein bisschen was kriegen. Und der Typ hat das einfach irgendwie, Ryan hat es noch nicht mal unterschrieben, jedenfalls so eine Erklärung, wo kein einziger Name genannt wurde, nichts. Aber These war, Financial Times steckt hinter dem ganzen Mist und versucht, Aktienhändler zu kriegen, die mitmachen. Und dann haben sie noch sowas erzählt. Da hat der berühmte Jan Marzalek, der Vorstand von Wirecard, der heute flüchtig ist, der hat beim Anwalt, bei seinem eigenen Anwalt angerufen, also bei Herrn Enderle, das war der Anwalt von Wirecard in München, und hat gesagt, Mensch, hier hat schon wieder jemand angerufen, diesmal von Bloomberg. Bloomberg ist neben der Financial Times auch nochmal eine ganz wichtige journalistische Adresse, nämlich so eine Art Nachrichtenticker für Finanz- und Wirtschaftsnachrichten. Da laufen Bilanzanalysen, die neuesten Zahlen, sonstiges. Also liest jeder in den Banken und bei den Fonds Bloomberg, das ist in Echtzeit alles, was wichtig ist. Und aber hoch angesehen, seriös, ja, Marktführer weltweit. Und ja, also Marzalek sagte, Mensch, hier, Bloomberg hat gerade bei mir angerufen und Bloomberg will jetzt von Wirecard 6 Millionen Euro haben. Und wenn Wirecard nicht 6 Millionen Euro an Bloomberg zahlt, dann macht Bloomberg auch mit bei den schlechten Berichten mit der Financial Times zusammen. Also Bloomberg wurde auch noch irgendwie reingezogen und dann hieß es, wir werden erpresst. Bloomberg will von uns 6 Millionen, sonst braucht's. Und das Schockierende war nicht nur, dass Wirecard das erfunden hat alles, sondern dass in München eine Staatsanwältin saß, die das zu Papier gebracht hat, die das an die BaFin geschickt hat in Frankfurt, also an die deutsche Finanzaufsicht. Die BaFin behauptet, die Staatsanwältin hätte noch gesagt, dass das alles ernst zu nehmen sei. Die Staatsanwältin sagt, nein, niemals. Wir haben das nie für ernst genommen. Wir haben es nur zu Papier gebracht. Das Endergebnis jedenfalls, was man sagen kann, die deutsche Finanzaufsicht hat wegen dieser von Wirecard selbst erfundenen Geschichten ein Leerverkaufsverbot auf Wirecard-Aktien erlassen. Also ein Verbot auf fallende Kurse zu setzen. Und sie hat die Journalisten der Financial Times angezeigt wegen Marktmanipulation. Also die deutsche Finanzaufsicht wurde quasi von Wirecard gekapert, zum Werkzeug gemacht und hat sich gegen die Kritiker von Wirecard gewendet. Und als das natürlich alle anderen gesehen haben, also die, die so die Aktien besessen haben oder die, die auch gerne mal Aktien kaufen, die haben natürlich gesagt, ja Mensch, also wenn die deutsche Finanzaufsicht so klar sich hinter das Unternehmen stellt, da kaufen wir gleich nochmal ein bisschen die Aktie nach, sozusagen. Und dann ging der Kurs durch die Decke und Wirecard war wieder aus dem Schneider. Und das sind so die Dinge, wo man einfach auch den Glauben verliert an die Art, wie die Behörden hier gearbeitet haben. Die haben den Betrügern noch aktiv geholfen, weiterzumachen. Und das hat viele, viele Aktionäre zusammengenommen Milliarden gekostet, übrigens auch Banken nochmal Milliarden gekostet, dass man damals, als eigentlich der Betrug bei Wirecard bereits nachgewiesen war durch eine Anwaltskanzlei in Singapur, sich trotzdem nochmal hinter das Unternehmen gestellt hat, das hat einen Milliardenschaden verursacht. Und das ist eigentlich auch der Hauptpunkt, warum wir heute sagen, so ein Behördenversagen, das sieht man schon selten.
Gab's ja vorher noch nie dieses Leerverkaufsverbot. Ja? Das war ja, soweit ich weiß, erstmalig in der Geschichte, dass die BaFin. Ja, dazu
ist, darf man ja nicht vergessen, wir reden jetzt von einem DAX-Konzern, der ja, also wo man per se davon ausgeht, dass ein DAX-Konzern nur einer bestimmten Kontrolle unterliegt, halt, weil da eben auch große Umsätze tätig werden. Ja? Und wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, waren ja die Vorstände von Wirecard durchaus auch mit der bei Reisen der Politik Prominenz ins Ausland mit dabei. Also wenn ich habe da noch so eine Erinnerung, eine Reise nach China, wo die Vorstände da wohl mit in der Delegation waren. Also das machte ja durchaus einen seriösen Eindruck nach außen, in der Regel von einem Zahlungsdienstleister. Also das ist ja nah dran an einer Bank, aber das ist ja eigentlich praktisch eine Bank. Und einem deutschen DAX-Unternehmen. Das war ja per se in der Welt schon immer, ja, also ein Wert für sich, also ein deutsches DAX-Unternehmen steht einfach, ja. Das ist ja, glaube ich, auch das, was die Leute so ungläubig gemacht hat, dass tatsächlich ein Betrug in dieser Dimension, an dieser Stelle stattfindet.
Mit dem das kann man auch den Anlegern gar nicht vorwerfen. Also ja, DAX-Unternehmen, das ist doch ein Qualitätssiegel, das ist es auch, das bleibt es auch. Also jetzt bitte nicht anfangen, sozusagen am DAX insgesamt zu zweifeln. Der DAX bleibt ein Qualitätssiegel. Aber das hat natürlich viele Anleger beruhigt und dann das Leerverkaufsverbot und dann nochmal von EY nochmal die nächste Bilanz ohne Einschränkungen testiert. Das war in der Summe so viel an Nachrichten, die eigentlich eine beruhigende Wirkung auf die Anleger hatten, dass die natürlich nachgekauft haben oder drin geblieben sind, obwohl sie wussten, da gibt es auch Gerüchte und so. Aber das war untergeordnet verglichen mit dem, was Behörden und Wirtschaftsprüfer da zum Besten gegeben haben. Was wir schon aber auch rausgefunden haben, und das war für mich auch neu durch den Untersuchungsausschuss selber, es gab bei Wirecard halt nicht nur Presseberichte. Das war vielleicht für die Anleger, für die Öffentlichkeit das, was sie hätten sehen können, Financial Times lesen können und so. Nein, es gab aber auch Leute, die haben ihren Job gemacht. Also wir haben eine junge Bundesbankbeamtin gehört als Zeugin, die ist heute 30, die war damals 26, die war Berufsanfängerin, die hat eine 10-seitige Analyse über Wirecard geschrieben, also da schlackern einem die Ohren, vor 4 Jahren. Alles richtig gewesen, ist aber halt irgendwie nicht ernst genommen worden und ist halt irgendwie zu den Akten genommen worden und nicht weiterverfolgt worden. Oder wir hatten die Commerzbank, wenn der Alex als Kriminalbeamter wird das wissen, es gibt bei Banken die Pflicht, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abzugeben. Wenn man den Eindruck hat, bei meinen Kunden, da läuft irgendwas im Bereich organisierte Kriminalität oder größere Dinge sozusagen, dann muss eine Bank eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgeben. Die gab es bei Wirecard, da hätte man, glaube ich, irgendwie, also da könnte man irgendwie wahrscheinlich die Autobahn A9 irgendwie mit pflastern, also jedenfalls dreimal durch Sachsen-Anhalt und so. Also die gab es, diese Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Es gab sogar eine auch im Februar 2019, also noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, da war alles drin, da war wirklich alles drin. Man hätte sie nur weiterleiten müssen an die Polizei, was leider nicht passiert ist, sondern die Stelle, die Banken melden das dem Zoll und der Zoll wertet die aus und der gibt sie dann an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft, wenn er meint, da ist was dran. Hat er nicht gemacht, ist nicht passiert, ist übersehen worden. Also wir haben so viele Leute gehabt, die auch ihren Job gemacht haben. Wir haben Finanzbeamte gehabt. Ich werde oft gefragt, ja, was war denn mit dem Finanzamt? Die wissen doch bei mir im Unternehmen alles. Die Finanzbeamten muss man hier in Schutz nehmen bei Wirecard. Die haben geprüft und die haben auch Auslandstöchter geprüft. Da lag ja der Betrug im Ausland. Die haben bei mehreren Auslandstochtergesellschaften, die haben natürlich nicht jede einzelne geprüft, das muss das deutsche Finanzamt nicht, aber einige schon. Die haben gemerkt, da gibt es Dokumente nicht, die gibt es in jedem gut geführten Unternehmen. Uns können hier Verträge nicht gezeigt werden, uns können hier Buchungsunterlagen nicht gezeigt werden. Die haben Verdacht geschöpft und Finanzbeamte sind sogar von sich aus auf die Staatsanwaltschaft zugegangen und haben gesagt, hier stimmt was nicht. Wir finden die Dinge nicht, wir kriegen die Dinge nicht, die wir brauchen. Also die Finanzverwaltung, das ist ja jetzt nicht irgendein dummes Gerücht, wenn die Finanzverwaltung da die Staatsanwaltschaft anspricht, sondern das sind ja Leute, die verstehen ja Handwerk. Also unsere Erkenntnis war schon auch, nicht, es haben hier alle irgendwie gepennt, sondern verdammt viele Leute haben einen guten Job gemacht, aber die hätten eingreifen können leider und die harten Maßnahmen hätten verhängen müssen, die haben das nicht getan.
Aber da sind wir ja bei der Staatsanwaltschaft oder bei den Aufsichtsbehörden.
Es sind ja vor allem Behörden im Rechtskreis oder im Organigramm des Bundesfinanzministeriums. Also die BaFin ist ja im Bundesfinanzministerium, die Financial Intelligence Unit, die geschlafen hat, ist auch im Finanzministerium angesetzt. Es waren alles eigentlich Institutionen, die dort in irgendeiner Art und Weise untergeordnet sind, also nachrangige Behörden des BMFs. Genau. Wo dann tatsächlich das Versagen stattfand.
Also da will ich auch den Schwerpunkt sehen. Die BaFin ist für die Kapitalmärkte zuständig und sie ist für das Thema Bilanzierung zuständig. Aber sie ist auch, und das ist ganz wichtig, weil die BaFin das immer unter den Teppich kehrt, nicht nur für die Bilanzkontrolle selber zuständig, also die Frage, ist die Bilanz richtig oder falsch, sondern sie ist für die gesamte Kapitalmarktkommunikation eines Unternehmens zuständig. Also für jedes Interview, was Markus Braun gibt. Das waren alles Lügen. Das war über Jahre hinweg eigentlich alles Lügen. Also insofern hätte es so viele Anknüpfungspunkte gegeben, für die BaFin da reinzugehen. Ist nicht passiert. Ist im Bereich Scholz, im Bereich Finanzministerium genauso wie der Zoll, der die Geldwäsche-Verdachtsmeldung nicht weitergeleitet hat. Es ist aber auch nicht nur Scholz. Den würde ich zwar weit vorne sehen in der politischen Verantwortung, aber die Justiz in Bayern schlecht gearbeitet. Und da sieht es so ein bisschen so aus, das darf ich als Rechtsanwalt sagen, dass es da auch eine ungesunde Nähe zwischen der lokalen Münchner Anwaltschaft gegeben hat und der Staatsanwaltschaft dort, denn da kennt man sich halt. Gerade so im Bereich Wirtschaftskriminalität kennen die dort spezialisierten Anwälte, die dort ebenfalls sehr spezialisierten Staatsanwälte meistens, weil man sich jede Woche über den Weg läuft in einem anderen Verfahren. Das scheint mir da eine ungesunde Nähe gewesen zu sein, denn die Staatsanwaltschaft München hat sich doch sehr einseitig auf das verlassen, was Anwälte von Wirecard dort vorgelegt haben. Und da war ein Vertrauensverhältnis da erkennbar und das war nicht gut. Und das muss man auch sagen, also auch die Staatsanwaltschaft kommt in meiner Bewertung nicht so arg gut weg. Die BaFin ebenfalls nicht, der Zoll ebenfalls nicht. Und EY darf man deswegen natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen. Der Prüfer hat nicht dieselbe Aufgabe wie Behörden, das muss man auch sagen. Also nur Behörden können mit Zwangsmaßnahmen, mit hoheitlichen Maßnahmen ermitteln, zum Beispiel eine Durchsuchung machen, Beschlagnahmen, sowas. Das kann der Staatsanwaltschaft, das kann auch die BaFin, die darf das auch. Das kann EY nicht. Da kann der Wirtschaftsprüfer ein bisschen weniger, als deutlich weniger sogar als Behörden, aus gutem Grund. Aber der hat natürlich trotz allem die Aufgabe, die Bilanz mit seinen Möglichkeiten zu prüfen. Und wenn der Wirtschaftsprüfer sich am Ende nicht sicher ist, kann er keine Hausdurchsuchung anordnen. Mhm. Aber er kann schlichtweg die Unterschrift unter die Bilanz verweigern und muss das sogar tun, wenn er sich nicht sicher ist. Also auch die privaten Kontrolleure, wie zum Beispiel EY, haben hier natürlich grob versagt, genauso wie die staatlichen.
Ja, habt ihr den Anwalt von Wirecard vernommen im Untersuchungsausschuss? Würde mich jetzt mal interessieren.
Ja,
hing der mit drin? Nee,
eigentlich nicht. Nein, das muss man auch, da muss man ganz, ganz korrekt sein. Wir haben keinen Korruptionshinweis gefunden, weder bei einer Behörde noch bei EY, noch bei einem Rechtsanwalt oder Dienstleister oder sonst wie was, den wir da vernommen haben. Das ist alles nicht denkunmöglich. Aber man muss, wenn man wirklich die Fakten würdigt und sieht, was bei uns auf dem Tisch liegt, sagen, dass es zumindest keine konkreten Hinweise auf solches Verhalten gibt. Der Anwalt fühlt sich auch getäuscht und instrumentalisiert. Man kann ihn natürlich mit Fug und Recht fragen, wie kannst du denn eine so irre Geschichte wie das mit Bloomberg bei der Staatsanwaltschaft erzählen, ohne rot zu werden? Also jeder Mensch mit einer kriminalistischen Minimalintelligenz, der hätte eigentlich erkennen müssen, dass das Quatsch ist und in sich nicht schlüssig ist, was da, also das kann man dem Anwalt durchaus vorwerfen, aber dass er in böser Absicht gehandelt hätte, können wir jedenfalls nicht belegen, also lassen wir das. Und das Gleiche gilt auch für alle Beamten, denen man viele Fehler vorhalten kann, aber jedenfalls kein Korruptionsverhalten irgendwie.
Und die Mädels und Jungs da von Wirecard selbst, also unterhalb dieser Ebene, Marjalek, Braun, hingen die mit dran? Oder habt ihr doch bestimmt auch einige von angehört?
Unglaublich. Ja, das waren zum Teil auch sehr interessante Zeugen. Also haufenweise frühere Wirecard-Mitarbeiter haben wir gehört. Und da muss man sagen, natürlich wird was ganz bestimmt nicht stimmen kann, ist die Einzeltäter-These, Jan Marjalek und seine zwei besten Freunde waren es, die dummerweise alle irgendwie verschwunden oder tot sind. Also das ging nicht. Es brauchte schon mehr dafür. Aber man muss umgekehrt auch, und das muss man auch mit Blick auf frühere Wirecard-Mitarbeiter ganz klar sagen, davon ausgehen, dass der größte Teil der Leute, die in Deutschland für Wirecard gearbeitet haben, und wir hatten in Deutschland und Europa echtes Kundengeschäft, dass die dachten, sie arbeiten bei einem der angesagtesten Startups und auch im guten Glauben dahin gegangen sind und auch was drauf hatten durchaus und jetzt nicht mitbetrogen haben. Wir hatten die Vorstandsassistentin von Markus Braun neben vielen anderen, eine Zeugin, die direkt für ihn gearbeitet hat. Die hat in der Tat auch schon für andere Großunternehmen, bekannte Unternehmen gearbeitet und hat gesagt, also uns uns Mitarbeitern auf der Vorstandsetage war klar, dass bei dem Unternehmen hier irgendwas nicht stimmen kann. Aber die da unten, so sagte sie es wörtlich, und damit meinte sie alle, die Wertschöpfung gemacht haben bei Wirecard, die da unten haben nicht geahnt, wie es bei uns aussah. Also kurzum, es waren nicht nur drei Leute, es war erkennbar, es war sicherlich für den gesamten Vorstand erkennbar, dass da Dinge ganz grob im Argen lagen. Und sicherlich auch noch für einige andere Führungskräfte. Aber der Betrug hätte sicher auch nicht funktioniert, wenn man jetzt irgendwie 300 Mitwisser gehabt hätte in der Konzernzentrale, sondern das war schon ein erlesener, verschworener Kreis von jetzt, schätze ich einfach mal, 20 bis 40 Leuten, einige in Deutschland, viele in Asien.
Mhm. Und die haben ja auch alle gut profitiert von der ganzen Sache offensichtlich. Ja. Also
man, muss man davon ausgehen. Also das wäre natürlich das Allerdümmste, bei einem Betrug mitzumachen, aber selbst nichts dazu bekommen. Man kann auch das nicht
ausschließen. Das gibt's aber. Also
wir haben ja das in der Polizei durchaus das Instrument auch der Finanzermittlung. Wurde das denn dort gezogen? Hat man sich denn tatsächlich mal die Spur des Geldes angesehen? Also
Ja, also wir kommen da in Bereiche, wo tatsächlich das Parlament nicht so viel machen kann, weil alles, was laufende Ermittlungen betrifft, da muss die Staatsanwaltschaft nicht aussagen. Das ist ein Ausschluss der Gewaltenteilung. Die Justiz, das Thema Gerichtsverfahren, soll frei von politischem Einfluss ablaufen können. Mhm. Und deswegen besteht keine Aussagepflicht zu laufenden Ermittlungsverfahren. Und das ist auch gut und richtig so. Wir wollen ja eher politische Verantwortung im Parlament klären und nicht die besseren Ermittler sein, jetzt im strafrechtlichen Sinn. Aber ein bisschen was haben wir natürlich schon mitgekriegt und uns wurde versichert, dass umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung und Sicherstellung von Vermögen getroffen worden sind. Aber so, wie soll man sagen, ja, also die Typen hatten schon enorm viel Zeit, das mit dem Leerverkaufsverbot und den Anzeigen gegen Journalisten und den all dem, was die Behörden nicht richtig und rechtzeitig gemacht haben, das ist nicht nur Besserwisserei im Nachhinein oder dass man irgendwie ein Haar in der Suppe sucht, sondern das hat den Tätern wirklich Zeit verschafft von noch deutlich über einem Jahr. Und damit, da kann man in einem Jahr, kann man schon, wenn man einen guten Plan hat, eine Menge Geld in Sicherheit bringen, indem man über Briefkastenfirmen, die saßen überall, die saßen im russischen Raum, im Baltikum, die saßen aber auch in Südamerika, die saßen in ganz vielen Asien, in ganz verschiedenen Jurisdiktionen, in klassischen Steueroasen, wie Mauritius beispielsweise. Das heißt, dieses Geld, das unterschlagen worden ist, also man muss ja nochmal sagen, die haben ja letztlich Geld, das Banken und Investoren der Firma geliehen haben, das haben die unterschlagen, haben das abfließen lassen und haben es irgendwie unter sich aufgeteilt. Und das macht man aber nicht, indem man sich selbst irgendwie Geld anweist, vom Wirecard-Firmenkonto auf das Girokonto, auf das eigene Girokonto, irgendwo in Deutschland und dann erstmal wieder in ein schönes Restaurant geht. Sondern das macht man natürlich, indem man Kreislaufgeschäfte initiiert, Scheingeschäfte initiiert, indem man zum Beispiel Liefervereinbarungen trifft. Für Software war bei Wirecard beliebt, wo am Ende keine Software geliefert wurde oder ein viel zu hoher Preis bezahlt wurde. Mhm. Und dann fließt das Geld von diesen Partnerfirmen weiter und weiter und weiter. Dann wird es in Bitcoin umgewandelt, dann wird es in irgendeine Firma investiert. Ja, dann werden da die Anteile weiter verschoben. Also man hat ja, wenn man eineinhalb Jahre Zeit hat, so viele Möglichkeiten, das einmal unterschlagene Geld irgendwie unter Vortäuschung weiterer geschäftlicher Aktivitäten über den Globus weiter zu verschieben. Und deswegen bin ich mir alles anders als sicher, dass man da wirklich die Spur des Geldes in ausreichendem Maße wird nachvollziehen können. Ich fürchte, dass da vieles auch unauffindbar ist. Was übrigens, das sagen uns die Experten auch, nicht bedeutet, dass unauffindbar heißt, Herr Marjalek hat es noch. Sondern unauffindbar kann auch heißen, da hat sich dann halt irgendwann auch mal irgendwo auf Mauritius mal ein Treuhänder bedient, so nach dem Motto, das klagt ja eh keiner von mir ein. Also kann ich es auch gleich selber behalten. Also das muss nicht heißen, dass die Täter Kontrolle über das Geld noch haben heute in vollem Umfang, sondern das kann durchaus auch heißen, dass ganz andere sich das quasi, weil es am Straßenrand lag, unter den Nagel gerissen haben.
Zumal die ja auch von in der Zwischenzeit von dem Geld ja auch, denke ich, das mal verfrühstückt haben oder Teile davon verfrühstückt haben müssen, das da anzunehmen.
Also einen teuren Lebensstil hatten da viele, ja.
Aber was mich nochmal interessieren würde, also ihr seid ja für die politische Verantwortung quasi, ihr seid da auch angetreten, die politische Verantwortung dort zu benennen. Du hast ja jetzt schon ein bisschen benannt, so von den einzelnen Behörden bis hin zur Justiz oder zur Staatsanwaltschaft, die da durchaus nacharbeiten müsste. Was wäre denn das Fazit so von dir? Also was müsste sich tatsächlich ändern, um sowas wie Wirecard, ja, also hoffentlich unmöglich zu machen?
Ich glaube, dass wir auf allen Ebenen Veränderungen brauchen. Erste Ebene, der Aufsichtsrat, über den haben wir heute Abend noch nicht so arg viel gesprochen, aber am allerbesten wäre es, und das ist ja sicher auch der liberale Ansatz, den wir ja teilen, dass mal das Kontrollsystem im Unternehmen funktioniert und das am besten gar nicht erst entsteht oder sehr schnell aufgedeckt wird vom Unternehmen selber. Deswegen haben wir zum Beispiel als FDP-Fraktion auch sehr umfangreich Vorschläge gemacht, wie man den Aufsichtsrat stärken kann. Es kann nicht angehen, dass das Management, die Manager, das sind auch das Top-Management, der Vorstand, sind Angestellte, leitende Angestellte, aber Angestellte. Die Aktionäre werden im Aufsichtsrat repräsentiert und der Aufsichtsrat ist eigentlich der Vertreter derjenigen, denen das Unternehmen wirklich gehört. Und wir haben in vielen deutschen, auch in gut geführten DAX-Unternehmen das Problem, finde ich, die Stellung der Eigentümer und des Aufsichtsrats gegenüber dem Angestellten-Management zu schwach ist. Und in solchen, ich sage mal jetzt Extremfällen wie Wirecard, kommt das natürlich ganz klar zum Tragen. Deswegen haben wir verschiedene Vorschläge gemacht, den Aufsichtsrat zu stärken. Zum Beispiel zu sagen, in einem DAX-Unternehmen muss der Aufsichtsratsvorsitzende hauptamtlich für das Unternehmen, für den Aufsichtsratsvorsitz zuständig sein. Er braucht ein eigenes Budget für Sonderuntersuchungen, die er selber vergeben darf. Er braucht einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat, also einen eigenen Sonderausschuss, einen Teil des Aufsichtsrats, der sich speziell mit Prüfungsvorgängen befasst. Und der Wirtschaftsprüfer, in dem Fall war es EY, aber jedes börsennotierte Unternehmen hat ja auch einen externen Wirtschaftsprüfer, muss direkt an den Aufsichtsrat berichten und nicht durch den Vorstand, der das dann irgendwie weitergibt, sondern die Berichtslinie muss eigentlich laufen, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsrat. Das waren zum Beispiel unsere Vorschläge hier. Bei den Wirtschaftsprüfern wiederum haben wir uns vor allem über das Thema Haftung unterhalten, wobei noch gar nicht klar ist, es kann gut sein, dass EY haften muss für das, was sie da gemacht haben. Das läuft noch vor Gericht, kann gut passieren. Aber wir haben die Haftungsregeln verschärft. Da wurde auch im Bundestag recht lange drüber diskutiert für Wirtschaftsprüfer. Und dann haben wir natürlich die Behörden. Ja, da würde ich schon sagen, brauchen wir gerade bei der BaFin, gerade bei der Kapitalmarktaufsicht, die wir haben, eine ganz andere Herangehensweise. Ich würde es mal, weil wir ja hier bei Marke und Robe sind, so ein bisschen vom Bild her so zeichnen. Die BaFin ist eben auf dem Finanzmarkt heute nur als Streifenpolizist unterwegs. Man könnte vielleicht sogar ein bisschen, wenn man so ein bisschen härter ausdrückt, sagen, als unbewaffnete Streife. Mhm. Also die, es gibt sie. Sie sind auch da. Sie werden auch wahrgenommen. Und sie laufen auch im Alltag durchaus hin. Und die BaFin verspricht sich davon auch eine präventive Funktion. Also, dass weniger Dinge angestellt werden auf dem Markt, weil es Streife gibt, die da in Gestalt der BaFin rumlaufen. Will ich auch nicht in Abrede stellen. Was aber dann passiert ist, ist im Grunde, bei der BaFin ging ein Anruf ein. Wir haben hier gerade einen bewaffneten Banküberfall. 4 maskierte Täter mit Maschinenpistolen sind gerade bei der Bank einmarschiert und haben auch noch 3 Geiseln genommen. Und die BaFin hat gesagt, oh Mensch, wir haben gerade eine Streife in der Nähe. Die guckt mal durchs Fenster und wenn die da aber niemanden sieht, dann geht sie auch wieder. So ungefähr war die Reaktion. Also, die BaFin kann Streifendienst, aber sie kann nicht GSG 9. Sie kann nicht Spezialeinsatzkommando. Und ich glaube, wir müssen die BaFin so aufstellen, dass sie tatsächlich auch kritische Lagen, wo schnell gehandelt werden muss und wo man auch mit einer anderen, wenn ich das so sagen darf, Bewaffnung reingehen muss als im Alltag, das muss die BaFin hinkriegen. Und daran ist sie massiv gescheitert. Auch weil sie, nicht nur, weil sie über diese Einheiten nicht verfügt, weil sie das gar nicht kann, die Fähigkeiten nicht hat, sondern auch, weil die heutige Regulierung, so wie sie ist, derartig komplex ist und schwer anwendbar ist, dass die Kontrolleure, die das anwenden sollen, sich lieber, ich sag jetzt mal, die gucken lieber noch einmal mehr bei der Volksbank um die Ecke rein, weil da weiß man die Adresse, da weiß man, da arbeitet der Herr Müller oder die Frau Schmidt, die kennen wir schon, und dann kann man da noch 3-4 Auflagen verhängen, die werden dann da auch umgesetzt, kann man kontrollieren, hat man schon eine Folgeprüfung erledigt. Also das, was einem nahe ist, was man als einem vertraut ist, wo man die Unterlagen auf Deutsch kriegt, das wird lieber geprüft, als in Singapur einem Treuhänder hinterher zu rennen, wo man weiß, was macht der, sonst wie was und wie ist das eigentlich üblich, wie sieht ein Vertrag da aus, alles auf Englisch, sonst wie was. Also es ist sicher auch eine Scheu angesichts sehr komplizierter Geschäftsstrukturen, aber auch sehr komplizierter Regeln, eine Scheu, sich mit der eigenen Lebenszeit und den eigenen Ressourcen in der eigenen Arbeitszeit, die man eigentlich gar nicht hat für sowas, um so komplizierte Dinge zu kümmern. Und deswegen glaube ich, wir müssen wirklich die BaFin ganz anders aufstellen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, was andere Fraktionen im Bundestag auch glauben. Wir können bei der BaFin diese, sagen wir mal, eher lageorientierte Herangehensweise nur dann durchsetzen, wenn wir auch bereit sind, auch, sagen wir mal, im Alltag vielleicht einmal weniger bei der Volksbank vorbeizumarschieren. Also indem wir wirklich Prioritäten setzen und der Finanzaufsicht das auch zugestehen, dass sie sich eher in die komplexen und auch risikogeneigten Dinge reinarbeitet als in den Alltag. Alles gleichzeitig und genauso intensiv wie bisher, und das wird nichts. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptstreitpunkt bei der BaFin-Reform zwischen Freien Demokraten und den anderen.
Bei der FIO, siehst du da noch Bedarf? Also, ist angekommen? Oder?
Ich habe gerade nur...
Achso, bei der FIO, siehst du da noch einen Änderungsbedarf?
Also die FIO ist ja sozusagen die Stelle, die beim Zoll die Geldwäsche-Verdachtsmeldung sozusagen sammelt. Wenn man so will, so eine Art Filter. Die kriegen ganz viel und sollen die Besten davon, das ist so ein bisschen wie Aschenputtel, ja, also die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen oder ich weiß es nicht. Also jedenfalls sortieren. Die FIO soll sortieren und nur die Guten sollen wirklich an die Polizei und an die Staatsanwaltschaft gehen. Diese Behörde, sagen wir mal, hat eigentlich ein chronisches Problem und das ist auch politisch schon lange bekannt, weil wir, und das ist auch meine Erklärung, dass die bei Wirecard so versagt haben, diese FIO, die Geldwäscheverdachtsmeldungen auswerten soll, die hatte 2019, und über das Jahr reden wir ja hier, einen unfassbaren Rückstau an Bearbeitung. An sich sollen die innerhalb von 48 Stunden Geldwäsche-Verdachtsmeldungen schon wenigstens einmal so überblickt haben, damit sie gegebenenfalls eine Überweisung noch stoppen können oder solche Dinge machen können. Das ist eigentlich das Ziel. Die hatten zeitweise 40.000 Verdachtsmeldungen Bearbeitungsrückstau. Das ist so ungefähr so das, was so in, 3, 4, 5 Monaten reinkommt. Also da kann man schon sehen, wo die herkommen. Und sie hatten im Februar 2019, just also als es bei Wirecard besonders heiß wurde, hatten sie immerhin noch 26.000 unbearbeitete alte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Und man weiß doch sofort, da muss man gar kein Experte sein, was dann los ist in so einer Behörde. Die haben 26.000 Fälle Rückstau. Da hat jeder Sachbearbeiter, der sitzt, der hat einen Stapel voll Papier auf dem Schreibtisch und ein schlechtes Gewissen und der Chef steht unter Druck, weil dem werden die Ohren langgezogen, dass die Zahlen so schlecht sind. Und was macht so eine Behörde? Die gucken natürlich runter mit den Fallzahlen, so schnell es geht, weg, 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 weg. Und dann nimmt man sich zuerst die ganz einfachen Sachen. Also darum haben wir gesagt, völlig idiotisch, wie kann man so eine Verdachtsmeldung abgeben? Was soll das hier? Die, wo man einmal drauf gucken muss und dann nach 5 Minuten ablegen, ja, okay. Weg damit. Mhm. Die werden bearbeitet. Alles, wo man recherchieren muss, alles, was kompliziert ist, alles, was Zeit kostet, das bleibt auf dem Stapel. Weil wenn man sich das vornimmt, dann werden die Zahlen nicht schöner und der Rückstau wird größer und nicht kleiner. Und genau so ist es da auch gelaufen. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir beim Thema Geldwäscheprävention wirklich nochmal überlegen, wie können wir die Qualität der eingehenden Meldungen erhöhen. Es bringt ja nichts, immer noch mehr Meldungen zu haben, weil die Banken sich dann irgendwie erleichtert fühlen, dass man ihnen nichts vorwirft, wenn sie noch möglichst viel melden, aber das am Ende nicht mehr ausgewertet werden kann. Also wir müssen, glaube ich, an der Qualität der Meldungen schon mal arbeiten. Da würde es zum Beispiel helfen, wenn die FIU mit den Banken auch mal reden würde, welche Meldungen sind jetzt Treffer. Also die Banken sagen sehr oft, ja, wir melden und melden, wir kriegen aber gar keine Rückmeldung, was jetzt eigentlich eine gute Meldung war oder was Müll war. Also ein gemeinsames Arbeiten an der Verbesserung der Meldequalität mit dem Ziel, bessere Meldungen statt immer mehr zu bekommen, das wäre, glaube ich, wichtig. Und ansonsten ist es bei der FIU eine Frage der Sachausstattung und IT-Ausstattung, damit man auch bewältigen können.
Oh, du wirst es ja sicherlich kennen, Florian. Also die FIU ist ja erst, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2017, meine ich, zuständig für diese Geldwäsche-Verdachtsanzeigen. Das war ja vorher durchaus das Brot der Landeskriminalämter, die das aus meiner Sicht ziemlich gut gemanagt haben und da auch gute Erfolge hatten. Das war ja durchaus eine politische Entscheidung, jetzt diese Geldwäsche-Verdachtsanzeigen nicht mehr bei der Polizei bearbeiten zu lassen, sondern die den Zoll zu beauftragen.
Ja, deswegen muss man auch den Namen Schäuble hier nennen. Denn in der Tat, diese FIU, die Behörde, die hat man auch auf eine Mission Impossible geschickt in den Jahren. Deswegen mache ich auch den Mitarbeitern noch gar keinen Vorwurf, sondern es ist ein politisches Versagen, was wir hatten. Und zwar nicht nur von Olaf Scholz, dem muss man es auch vorhalten, weil die Zustände waren auch ihm lange bekannt, als es bei Wirecard schief ging. Das war dann nicht mehr so, dass er sagen kann, er war ja ganz neu im Amt oder so, sondern das war lange bekannt und war auch seitens der Opposition eher hochgehängt. Also wir haben da schon so. Aber Schäuble hat in der Tat natürlich da auch massiv zu beigetragen, dass die Geldwäscheprävention nicht funktioniert hat. Warum? Wie du gesagt hast, Alex, es gab früher die Zentralstelle für Verdachtsmeldewesen beim Bundeskriminalamt oder so, so hieß die. Also Bundeskriminalamt hat diese Dinge ausgewertet, die von den Banken kamen. Und es gibt schon lange einen Streit, das ist ein Dauerstreit zwischen Finanzministerium, also der politischen Ebene, und Innenministerium. Und das ist rein politisch. Gut, die Mitarbeiter haben es inzwischen auch ganz gut mit übernommen, sich da zu kabbeln und abzugrenzen. Aber das Finanzministerium möchte im Grunde den Zoll, der früher für die Kontrolle an den Grenzen zuständig war, das ist dann weggefallen durch die EU, so ein bisschen wenigstens weggefallen, weniger geworden, muss man sagen. Das Finanzministerium will im Grunde den Zoll zur Finanzpolizei im weitesten Sinne umbauen. Der Zoll hat ja auch Aufgaben im Bereich Schwarzarbeitsbekämpfung, also hat er ja durchaus auch. Aber will, dass das eigentlich eine Finanzpolizei im weitesten Sinne wird. Da gibt es auch Gewerkschaften, die das, durchaus auch Mitarbeiter beim Zoll, die genau das auch möchten und wünschen als Profil der Behörde. Und auch mit dem Namen, so ein bisschen wie in Italien, da gibt es auch die Guarda, jetzt habe ich meine
Italiener. Ja, die Finanza.
Guarda di Finanza, ja, genau. Die wohl auch ziemlich gefürchtet sind dort in Italien. Ja. Und auch, ja. Auch, ja, genau. Also das ist so ein bisschen das Leitbild, das beim Zoll und auch unter den Mitarbeitern, den Gewerkschaften da vorherrscht. Und im Innenministerium will man natürlich eigentlich sich sozusagen als Kernzentrum Sicherheit in Deutschland, alles, was mit der Sicherheit zu tun hat, Innenministerium, das ist dort der Wunsch. Und dementsprechend streiten sich diese beiden Ministerien immer schon über jeden Grenzfall. Ich erinnere mich noch an Luftfracht, ja. Genau. Also die Personenkontrollen macht die Bundespolizei, die Kontrolle von Fracht auf Schmuggelgut und Drogen und so macht der Zoll. Und dann ging es um die Frage, wer kontrolliert es, ob da noch eine Bombe im Paket ist. Und da gibt es jetzt auch, glaube ich, so eine hybride Lösung. Also ist immer wenn es um die Grenze geht zwischen Zoll und Bundespolizei oder Bundeskriminalamt, dann wird es politisch. Und da hat in der Tat, nachdem der Innenminister Thomas de Maizière durch die Flüchtlingskrise geschwächt war. Merkel hat ihm da ja Kompetenzen weggenommen, hat Peter Altmaier mit der Flüchtlingsthematik befasst im Kanzleramt. Also der Innenminister wurde ein bisschen degradiert von Merkel. Und in dem Moment, wo de Maizière als Innenminister schwächer war als früher, war Schäuble, der damals Finanzminister war, hat eine Chance gesehen, zu sagen, im Zuge der Umsetzung europäischer Regeln ziehe ich mir jetzt die ganze Geldwäsche-Thematik in den Zoll rüber. Wofür er auch gefeiert wurde im Zoll, weil er sich auf Kosten eines anderen Ressorts eine neue Kompetenz geholt hat. Der Preis dafür war, dass ab 2017 die Geldwäscheprävention in Deutschland faktisch ausgefallen ist, weil das Bundeskriminalamt hat es nicht mehr gemacht und der Zoll konnte es noch nicht. Der musste erst aufbauen. Und das muss man fairerweise sagen, hat dazu beigetragen, maßgeblich sogar, dass dieser riesige Bearbeitungsstau bei der Geldwäsche aufgetreten ist in Deutschland. Deswegen muss man übrigens auch befürchten, dass dieser Wirecard-Fall nicht der einzige Fall ist, wo uns werthaltige Geldwäschemeldungen durchgegangen sind, sondern man muss befürchten, dass es noch etliche andere ähnlich schwerwiegende Geldwäschethemen gibt, die nicht bearbeitet worden sind.
Das war ja nicht nur das BKA, es waren ja tatsächlich auch die Landeskriminalämter, die diese Geldwäsche-Verdachtsanzeigen bearbeitet haben.
Die Anzeigepflicht war früher sozusagen, ich glaube, wenn ich es aus dem Kopf zusammenbringe, einmal ans BKA und dann an die örtliche.
An die Landeskriminalämter und die haben dann relativ schnell reagieren können, weil das dann natürlich auch eine überschaubare Menge war. Dann
an der Stelle.
Also das hat natürlich diesen Wirecard auch massiv Vorschub geleistet, muss man mal einfach sagen. Also ohne solche Behörden, die nicht funktionieren, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, oder? Also,
ja, absolut, weil die Behörden ja sogar zum Werkzeug, also vor allem die BaFin, zum Werkzeug des Betrugs gemacht wurden, indem man sie noch als Kronzeugen für die eigene weiße Weste verwendet hat. Mhm. Verrückt und tragisch, weil ich glaube tatsächlich, das ist jetzt, es ist nicht unfair oder irgendwie jetzt Klugscheißerei im Nachhinein zu sagen, man hätte Anfang 2019 diesen Betrug stoppen können und auch müssen. Mhm.
Hm. Warum hat man es nicht getan? Vielleicht nochmal die Frage. Was meinst du? Weil nicht sein durfte, was man sich nicht vorstellen konnte?
Der Mensch ist, also keine Korruption, das beruhigt mich in gewisser Weise auch, aber andererseits lässt es einen natürlich ein bisschen ratlos zurück. Ich glaube, eine Mischung aus Vertrauen in den deutschen Fintech-Champion, also ein junges deutsches Unternehmen, eine Erfolgsgeschichte, börsennotiert, in den DAX, modern, digital, politisch auch ein Schmuckstück. Man darf ja nicht vergessen, das muss man auch sich nochmal vor Augen führen. Wirecard war 2018 an der Börse mit 24 Milliarden Euro so viel wert wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Mhm. Also die traditionelle deutsche Bankenindustrie, die war in einem riesigen Umbruch nach der Finanzkrise und auch eher im Schrumpfen und im Niedergang, wenn man so will, in der Krise jedenfalls. Die Dresdner Bank, die Älteren kennen sie noch, die gibt es nicht mehr. Die ist in der Commerzbank aufgegangen. Die Commerzbank ist aber kleiner als früher die Dresdner Bank. Also da ist ungeheuer viel in der traditionellen Bankenbranche weggeschrumpft. Und das ist ein deutsches Phänomen. Die amerikanischen Banken boomen ohne Ende. Also da ging was runter. Und ich glaube, dass, bin mir so recht sicher, dass in der deutschen Politik Erleichterung darüber da war, dass auch mal was Neues, ein neuer Stern hochgeht und ausgleicht, dass gerade im Finanzsektor wir ansonsten auch viel Misserfolg hatten in der Zeit. Und das war sicher ein ganz starkes Thema. Ganz stark hat sicher auch eine Rolle gespielt, sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die BaFin, dass die Attacken auf Wirecard vor allem aus dem Ausland kamen. Mhm. Also das hat diese Solidarisierung mit dem deutschen Unternehmen nochmal stärker gemacht. Es waren halt vor allem Aktienhändler aus London und aus New York und die Financial Times vor allem auch aus London, die Wirecard angegriffen hat. Und das hat bei den Behörden so eine Art Schutzreflex verursacht. Hier deutsches, tolles Vorzeigeunternehmen, da die ausländischen Angreifer. Und dann meine ich als dritte Ursache, einer hat auf den anderen vertraut. Es gibt beim Fußball diese schönen Witz, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und dann hat ihn am Ende keiner und der Stürmer macht das Tor. Und so war es hier auch. Die BaFin hat natürlich beruhigt, dass Wirecard diese Testate gekriegt hat. Da haben die gedacht, okay, so ganz blicken wir auch nicht, womit die ihr Geld verdienen, aber schön, dass die Bilanz testiert wurde. Und für EY jedenfalls war es beruhigend zu sehen, Mensch, die BaFin verfolgt Journalisten. Die über Bilanzmanipulation schreiben und hält das für erlogen. Mhm. Da haben die gesagt, okay, wir sind uns auch nicht so ganz sicher mit Singapur und so. Aber guck mal, die BaFin. Also ich glaube, das hat auch schon eine Rolle gespielt, dieses etwas gutgläubige Verlassen auf den anderen.
Mhm. Veröffentlicht ihr den Abschlussbericht oder habt ihr schon?
Es gibt einen Abschlussbericht und es gibt ein Sondervotum der Opposition. Das ist auch normal bei Untersuchungsausschüssen, dass die Opposition ihre eigene Meinung, ihre abweichende Meinung auch gesondert veröffentlicht. Da läuft noch der letzte Feinschliff, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel, jeder, der da namentlich erwähnt wird, hat nochmal die Gelegenheit zur Stellungnahme, rechtliches Gehör. Aber wir haben als Opposition unser Sondervotum bereits, also den Entwurf jedenfalls, der Öffentlichkeit vorgestellt. Den gibt es. Und am Montag, den 21. Juni, wird gewissermaßen dann der Feinschliff beendet. Und am Dienstag, den 22. Juni, ist geplant, den Bericht und das Minderheitenvotum der Opposition an Wolfgang Schäuble zu übergeben, an den Bundestagspräsidenten, also in dem Fall nicht wegen seiner FIU-Vergangenheit,
sondern das Lektüre.
Und dann wird das Ganze auch auf der Homepage des Bundestages öffentlich, das ist ja geradezu der Sinn der Sache. Wir streiten noch, das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer, Wir streiten zurzeit noch mit EY, mit dem Abschlussprüfer, über die Frage, was dürfen wir über die Prüftätigkeit veröffentlichen. Also wir können unseren Bericht natürlich veröffentlichen, aber es gibt nochmal einen Sonderbericht nur zu EY. Der wurde gemacht von einem Sonderermittler des Untersuchungsausschusses, Herrn Wambach. Wir haben eben gesagt, Wirtschaftsprüfung ist schon kompliziert und da sollte auch nochmal jemand, der selber Wirtschaftsprüfer ist, drauf gucken und das eben auch fair beurteilen als Kenner des Berufs und der Praktiken. Dann haben wir Herrn Wambach, der Wirtschaftsprüfer ist bei einer anderen Gesellschaft, bei Rödel und Partner beauftragt. Der ist da mit einem vierköpfigen Team voll eingestiegen und hat einen in drei Teile untergliederten Wambach-Bericht gemacht, nur zu EY. Und den wollen wir auch veröffentlichen. Der ist auch für die Anleger extrem wichtig, weil es laufen ja auch Klagen gegen EY, aber auch die Beurteilung des Verhaltens von EY aus der Brille eines Wirtschaftsprüfers ist einfach wertvoll für jeden, der sich mit dem Fall Wirecard intensiver beschäftigen möchte. Und EY wiederum ist aber nicht damit einverstanden, dass dieser Bericht veröffentlicht wird, beziehungsweise verlangt irgendwelche Schwärzungen zum Teil von Berichtsteilen. Darüber muss der Bundesgerichtshof noch entscheiden. Ich habe vorhin schon gesagt, der Bundesgerichtshof kommt immer ins Spiel, wenn es Streit gibt über die Frage, wie weit reichen die Rechte des Untersuchungsausschusses oder wo hören sie auf. Und da sind wir uns mit EY nicht einig. Und deswegen wird der Bundesgerichtshof entscheiden. Ich beklage mich darüber übrigens auch nicht. Also EY darf natürlich sagen, wir wollen, dass das Gerichte klären. Das ist deren gutes Recht.
Ja.
Aber wir sind als Untersuchungsausschuss schon sehr davon überzeugt, dass wir berechtigt sind, diese Berichte zu veröffentlichen. Und das kann noch ein paar Monate dauern, bis sozusagen dann auch dieser Teil in die Öffentlichkeit kommt.
Ja, also das politische Risiko, was ich jetzt insgesamt auch in Bezug auf die Finanzmarktregulierung und die BaFin sehe, ist jetzt, dass ja von den meisten Parteien, wie du auch schon gesagt hast, jetzt die Maßnahme kommt, wir sollen jetzt mehr regulieren. Also die einzelnen Finanzberater und die kleinen Banken noch stärker an die Kandare nehmen. Dabei ist ja unsere Antwort als liberale Partei natürlich, wir sollen schlicht und ergreifend richtig regulieren und eben punktuell regulieren, dort, wo es sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, die Hauptmessage, die in Bezug auf die Finanzmarktregulierung hier mitgenommen werden soll.
Ich glaube, dass diese Erkenntnis auch durch den Untersuchungsausschuss in Wahrheit deutlich gestärkt worden ist. Denn wir haben ja Behörden gesehen, denen hat es nicht an Instrumenten gefehlt, sondern sie haben ihr Instrumentarium einfach nicht angewandt. Also es gibt kein Gesetz, das sagt, die BaFin darf nicht wie die GSG 9 auftreten. Die BaFin hat sehr, sehr harte Kompetenzen im Gesetz. Die Staatsanwaltschaft hat sie sowieso. Da weiß ich gar nicht, was da noch fehlen sollte. Wenn ich eine Behörde habe, die nicht das tut, was sie tun darf, brauche ich nicht drüber reden, ob ich der Behörde noch mehr erlauben will. Sie hätte das in dem Fall auch nicht gemacht.
Ja.
Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass ich im Untersuchungsausschuss gemerkt hätte, bei der BaFin waren sie alle verzweifelt, weil sie haben alles gemacht, was ging, und dann haben sie irgendwann gesagt, leider, leider, leider erlaubt uns das Gesetz nicht mehr. Wir würden ja so gerne. Wenn das in der Akte gestanden hätte, hätte ich gesagt, okay, Mist, hier fehlte es tatsächlich an Möglichkeiten. Aber die BaFin ist ja, also höchstens, die ist ja mit Tempo 20 über die Autobahn gefahren. Da brauche ich nicht drüber reden, ob ich jetzt Tempo aufheben will oder sowas. Das ist der Befund. Deswegen glaube ich, der Untersuchungsausschuss hat in Wahrheit die Erkenntnis gestärkt. Wir brauchen hier einen besseren Vollzug von Regeln. Behörden, die klarer wissen, wofür sie zuständig sind und dann auch handeln, die richtigen Schwerpunkte setzen, statt sich überall zu verzetteln in der Fläche. Das sind eigentlich die Konsequenzen, und so richtig viel Gesetze ändern muss man eigentlich als Konsequenz von Wirecard nicht.
Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort.
Ja, ich wollte noch eine Sache wissen. Eine Sache will ich noch wissen.
Klar, natürlich. Wir haben überzogen,
so genau.
Das ist ja total spannend.
Genau. Wo ist Masalek und wie ist der eigentlich, wie hat er eigentlich fliehen können? Was ist da bekannt?
Also, was das angeht, da darf ich jetzt nicht alles öffentlich sagen, was uns auch dazu gesagt wurde. So würde ich es mal ausdrücken, also bitte ich ein bisschen um Verständnis. Wie er fliehen konnte, geht, das geht schon, also das ist gut recherchiert. Ja. Marjalek hat bei Wirecard seinen Job verloren, als irgendwie rauskam, dass die 1,9 Milliarden unauffindbar sind. Damals war man sich noch nicht sicher, ob sie nie existiert haben oder ob sie mal existierten und unterschlagen worden sind von irgendeinem 200 Tage. Fernsehscheidungsanwalt. Also jedenfalls, das war damals noch nicht so sicher. Und, aber Marjalek hat seinen Job verloren. Der Aufsichtsrat hat ihn freigestellt, weil er sozusagen seinen Bereich nicht im Griff hatte. Das war die Begründung. So kann man es auch sagen. Aber damit durfte er Wirecard erstmal als das Unternehmen erstmal als freier Mann entlassen. Er hat irgendwann, er saß in seinem Büro und hat gemerkt, er kommt nicht mehr in seinen Computer rein. Und dann hat ihn die IT in der Tat informiert, dass er alle seine Rechte verloren hatte. Dann ist er irgendwie gegangen. Und war, dann hat sich in München noch aufgehalten. Wirecard hat ja seinen Sitz in Aschheim bei München gehabt und hat sich in München aufgehalten. Er hat sich mit einer Vertrauten noch beraten. Das war beim Italiener. Die haben sich noch besprochen. Und da war auch bereits einer der Männer dabei, die ihm dann bei seiner Flucht geholfen haben. Er hat dann noch ein paar falsche Fährten gelegt. Also er hat zum Beispiel Vertrauten über Telegram-Chats, also alle, die Telegram nutzen. Marjalek war völlig von Telegram überzeugt. Also Telegram ist der Marjalek-Messenger. Er hat über Telegram noch ein paar Bekannte angeschrieben und denen war auch schlimm und überhaupt und unglaublich. Und hat auch hinterlassen, dass er jetzt persönlich persönlich nach Manila fliegt, um die 1,9 Milliarden zu suchen. Hat dann irgendwie gesagt, es sei mit Corona gar nicht so einfach, Flüge nach Manila zu kriegen. Und dann lief es im Grunde so, dass er nach Österreich ausreiste. Das ist ja von München aus jetzt nicht so schwer. Er ist auch, Marjalek ist österreichischer Staatsangehöriger, also konnte sich nach Österreich begeben. Er wurde begleitet von Martin W. Martin W. ist früherer Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes. Die kannten sich schon einige Jahre. Wir wissen noch nicht so genau, woher, aber kannten sich einige Jahre, Martin W. und Jan M. Und sind gemeinsam nach Österreich rüber. Und in der Nähe von Wien gab es einen kleinen Flugplatz. St. Vöslau heißt da, glaube ich, ein kleiner Flugplatz. Da war es wohl so, dass da bereits eine kleine Maschine wartete, die gehörte einem früheren Abgeordneten des österreichischen Parlaments, des Nationalrates, Herrn Schellenbacher, FPÖ, also die rechtsextreme Partei in Österreich. Herr Schellenbacher hat dann auf dem Flugplatz gewartet. Es gab wohl ein paar panische Telefonate, weil das Taxi von Marjalek den Eingang zum Flugplatz nicht sofort gefunden hat. Aber jedenfalls muss er irgendwann dort angekommen sein und wurde dann ausgeflogen mit einer Privatmaschine, die in Minsk gelandet ist, also in Weißrussland gelandet ist. Und das ist der letzte sozusagen offiziell bestätigte Aufenthaltsort von Marjalek. Es war aber schon so organisiert, dass in der Tat auch auf den Philippinen zunächst eine Einreise von Herrn Marjalek registriert wurde. Also es gab offenbar da auch durch Bestechung oder sonst wie was eine registrierte Einreise von ihm. Und man hat dann erst später, die philippinische Regierung hat sich dann auch dahinter geklemmt, bewiesen wohl auch, wir sind sich sicher, dass Marjalek nicht in die Philippinen eingereist ist. Also die Spur verliert sich letztlich in Minsk und wo es von dorthin weiterging, darüber wird viel spekuliert und nichtsdestotrotz, so arg viele Alternativen gibt es ab Minsk nicht. Nicht nur heute nicht mehr, sondern auch damals nicht. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Die BaFin glaubt aber nicht, dass er die 1,9 Milliarden in Manila sucht.
Oder nein, das glaube ich auch.
Nicht mal die.
Die haben heute schon auch verstanden, wie die ganze Sache aufgebaut war und dass es da nichts zu finden gibt. Also das ist schon mit Philippinen schon eine Sache eigener Art. Ein Wirecard-Manager, der dort der wichtigste Ansprechpartner für Marjalek war, Christopher Bauer, irgendwie 3 Wochen nach der Insolvenz plötzlich als verstorben gemeldet worden. Der Mann war Mitte 40, keine Vorerkrankungen. wurde angeblich ins Krankenhaus eingeliefert und war dann auch sehr schnell tot. Und seine Familie hat dann auch innerhalb von 48 Stunden bereits die Urne mit der Asche auf Facebook geteilt. Und da gibt es natürlich auch die Frage,
ja,
ist der wirklich tot?
Sagen wir mal so. Wäre nicht der erste,
ja. Untersuchungsausschuss schon beschäftigt, denn man weiß, dass auf den Philippinen Totenscheine zum Teil auch gegen Geld zu bekommen sind. Und wenn die Asche so früh auf Facebook geteilt wird, also das Bild, dass es nicht mehr möglich ist, die Leiche nochmal zu exhumieren oder Todesursache festzustellen oder überhaupt festzustellen, ob es überhaupt die betreffende Person ist und nicht eine ganz andere. Also man kann da nichts ausschließen. Kann auch sein, dass der Mann unter anderer Identität weiterlebt. Kann auch sein, dass er tatsächlich verstorben ist, kurz nach dem Kollaps von Wirecard. Aber Philippinen ist in der Tat ein, sagen wir mal, auch ein Land, wo wir gelernt haben, dass da auch vieles geht, was in Deutschland so nicht geht.
Vielleicht geht die Geschichte ja noch weiter. Wäre spannend, mal dann irgendwie Teil 2 mal rauszukriegen, was aus den ganzen Beteiligten dann geworden ist.
Ja. Also erstmal freue ich mich auf den Bericht am 22. Also das wird bestimmt spannende Lektüre sein.
Also viele haben im Oktober uns auch gefragt, seid ihr sicher, dass ihr diesen Untersuchungsausschuss braucht? Ich meine, es ist ein Kriminalfall. Was wollt ihr damit? Ja. Ihr habt nur 7, 8 Monate Zeit, das sind Wahlen, das wird doch alles nur Spektakel. Aber das war nicht so. Wir haben eine Menge rausgekriegt und wir haben auch, natürlich sind wir an politischer Verantwortung interessiert und Merkel und Scholz waren wichtige Zeugen für uns. Und in der Konsequenz kommt Scholz, aber auch Altmaier und Bayern jetzt auch nicht ungeschoren davon. Aber wir haben auch Zeugen gehört, tief in der Nacht, wo jetzt kein öffentliches Spektakel zu erwarten war, sondern einfach, weil die wichtig waren, um das zu verstehen. Also wir haben auch sehr viel, ich sage jetzt mal, ja, Graswurzelarbeit gemacht, die aber nötig war, um den Gesamtzusammenhang gut zu verstehen. Und deswegen bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben ja auch übrigens viel auch für neben gesetzlichen Veränderungen auch zu sehr vielen personellen Konsequenzen beigetragen. Also die Führungsspitze der meisten betroffenen Behörden wurde ausgewechselt. Und das nicht, weil die verantwortlichen Minister das von sich aus wollten, sondern weil der Druck irgendwann zu groß wurde.
Dem 22. entgegen, genau. Also wir werden das verlinken natürlich in den Shownotes von unserem Podcast. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich auf Teil 2.
Gerne. Und das würde ja bedeuten, dass auch noch neue Dinge rauskommen, worauf ich auch hoffe, weil in der Tat auch noch nicht alles klar ist. Ich bin mir da sicher, es geht weiter, auch die Öffentlichkeit wird noch mehr erfahren. Und wenn es nicht durch den Untersuchungsausschuss ist, der jetzt dann wegen der Bundestagswahl irgendwann einfach zu Ende ist, dann ist es angekündigt, dass die ersten Strafverfahren, unter anderem gegen den Chef, gegen Markus Braun, wohl Ende des Jahres beginnen sollen oder Anfang nächsten Jahres, je nachdem. Es ist natürlich alles sehr komplex, aber es kommen öffentliche Gerichtsverhandlungen über wahrscheinlich eine ganze Reihe von Beschuldigten. Und da wird die Öffentlichkeit, glaube ich, nochmal eine ganze Menge zusätzlich erfahren. Und auch die Klagen gegen EY werden ja in öffentlichen Gerichtssälen ausgetragen und vielleicht auch nochmal was bringen. Und vielleicht taucht ja auch noch der ein oder andere Zeuge auf, der untergetaucht ist oder ansonsten bisher keine Zeit hat, ja auch zu sagen.
Jetzt kommt ja der russische Winter.
Dann kommt vielleicht jemand mal zurück, weil ihm kalt wird, ja.
Es bleibt spannend. Florian, es war unglaublich kurzweilig und spannend. Ja. Also das Leben schreibt doch immer noch die besten Geschichten scheinbar. Danke für den Besuch hier. Fabian, danke auch bei dir, dass du das organisiert hast und vorbereitet hast. War total super. Ich freue mich auf Teil 2.
Genau. Ja, vielen Dank, Florian. Das war auf jeden Fall cool für den kurzfristigen Termin nochmal. Und vielen Dank, dass wir mit dir sprechen konnten.
Ja, sehr gerne. Und wenn es was Neues gibt, machen wir das wieder. Und ansonsten beobachten wir mit Freude, wie sich das mit der neuen Präsenz der FDP im Landtag in Sachsen-Anhalt anlässt. Ja. Und egal in welcher Rolle nachher, es wird für den Landtag und für das Land Sachsen-Anhalt eine Bereicherung sein, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich jedenfalls riesig drüber. Eine tolle Leistung auch für die gesamte FDP. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, dass ihr was draus macht die nächsten 5 Jahre. Ich freue mich jedenfalls. Ja.
Und dir viel Erfolg, dir viel Erfolg im September.
Ja. Genau. Danke.
Da ist ja noch eine Wahl.
Alles klar.
Macht's gut.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.